ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Wirtschaftliche Supermacht oder Gefahr für den Westen? BRICS-Staaten auf dem Vormarsch.
Gegen Russlands Präsidenten Putin gibt es ja einen internationalen Haftbefehl. Schwierig bis unmöglich für ihn, sich außerhalb Russlands zu bewegen. Jetzt aber kommt das Ausland zu ihm in Form des Gipfeltreffens der BRICS-Staaten in der russischen Stadt Kasan. Insgesamt sind dort mehr als 20 Staats- und Regierungschefs angereist, also auch solche, die noch gar nicht zu den BRICS gehören. Russland sieht sie als potenzielle Beitrittskandidaten. Interessant ist in dieser Hinsicht die Annäherung des NATO-Mitglieds Türkei. Mit Indien und China sind die beiden mit weitem Abstand bevölkerungsreichsten Länder dieser Welt Teil der BRICS-Welt. Ich habe heute Morgen mit Frank Eichmann sprechen können, unserem Korrespondenten in Russland. Er ist zurzeit in Kasan, beobachtet dieses Treffen dort. Vielleicht zunächst mal, wie wichtig ist das Treffen für Wladimir Putin, ein Signal nach innen, propagandistisch innerhalb Russlands?
Ja, natürlich sehr, sehr wichtig. Wir haben ja hier in Russland den Versuch, diese neue Normalität zu inszenieren. Da ist irgendwie diese Geschichte da im Süden in der Ukraine. Man spricht ja hier nicht vom Krieg, nach wie vor nicht, auch nach fast 3 Jahren, sondern von einer speziellen Militäroperation. Und trotzdem, na gut, Putin kann vielleicht nicht ins Ausland fahren, weil der böse kollektive Westen ihn da festnehmen lassen will, gemeint der Internationale Strafgerichtshof. Aber er kann hier als Gastgeber auftrumpfen und die Leute kommen zu ihm, auch hier nach Kasan, 800 Kilometer östlich von Moskau. Ja, das ist tatsächlich nach innen das Signal. Ich bin nach wie vor die Nummer 1, nicht nur in Russland, sondern auch der geachtete Staatsmann in der Welt.
Wie wichtig sind denn die BRICS-Staaten für Russland wirtschaftlich?
Na, insbesondere sind sie wichtig, das sehen wir ja am Beispiel von Indien oder China, Sie haben die beiden Länder ja erwähnt, als Alternativrouten für den wichtigen Export von Stoffen, das, was nicht in den Westen gehen kann, sanktionsbedingt, das kann dann unter anderem dorthin gehen. Andererseits braucht man natürlich auch nicht neben den Absatzmärkten auch neue Lieferanten. Beispiel: Chinas Automobilindustrie dominiert den russischen Automarkt. 60% der verkauften Autos kommen aus China. Also da schaut man einerseits akut, ist das für Russland wichtig, auch für den Iran, das Neumitglied seit Anfang des Jahres. Was können wir da an internen Handels- und Finanzbeziehungen noch stärken, um eben auch gegen diese Sanktionen anzukommen? Und man möchte jenseits dessen ja am neuen Finanz- und Handelssystem weiterarbeiten als eine Alternative zu dem alten, als überkommen und westlich dominiert. Empfundenen.
Welches Interesse haben denn die anderen BRICS-Staaten an Russland? Sind das wirtschaftliche Interessen?
Das ist vielleicht das große Problem, dass irgendwie jedes BRICS-Land, jedes Mitgliedsland irgendwie ein bisschen andere Interessen hat und die dann auch eigen und selbst artikuliert. Indien andere als der Iran beispielsweise oder Südafrika dann wiederum andere als China. Das gibt nicht diese Homogenität und das macht das vielleicht auch so schwer zu fassen. Was ist eigentlich die gemeinsame Idee jenseits des Konzeptes, ein Bündnis zu sein, das den globalen Süden stärker vertritt? Und was Russland angeht, sicherlich sind es hauptsächlich wirtschaftliche Interessen, aber Russland hat eben einfach in diesem Jahr den Vorsitz. Nächstes Jahr wandert er dann weiter nach Brasilien.
Wird Wladimir Putin versuchen, es möglicherweise auch schaffen, dieses Treffen dann auch tatsächlich als eine Art anti-westliche Allianz nach außen darzustellen, zu festigen?
Das wird er vielleicht so unterschwellig tun, aber er selbst hat sich ja kurz vor dem Gipfel die Worte des indischen Ministerpräsidenten Modi zu eigen gemacht. Das war ganz überraschend letztlich in seiner ansonsten immer sehr harschen Rhetorik. Das sei kein anti-westliches Bündnis, das sei eben nur kein westliches Bündnis. Man wolle eben da etwas ganz Neues aufbauen. Aber das schwingt natürlich bei einigen der Akteure mit, dass man durchaus die Alternative zum Westen sein will. Andere sehen das natürlich wiederum anders. Das ist eben das Problem von BRICS.
Bisher hatte China sich sehr zurückgehalten, wenn es darum ging, etwa zum russischen Überfall auf die Ukraine irgendetwas zu sagen. Inwiefern könnte die Ukraine ein Thema sein bei diesem Treffen?
Sie muss natürlich ein Thema sein. Das ist auch gestern schon abgeräumt worden mit dem Auftritt des indischen Premierministers Modi, der ja gesagt hat, man kann Konflikte nicht mit Gewalt lösen. Wir brauchen einen Frieden und wir wollen alles tun, damit wir den erreichen. Das war jetzt aber wenig überraschend. Im Sommer in Moskau hat er das auch gesagt und das sind trotzdem enge Freunde oder sie inszenieren sich so, Putin und Modi. Und was Xi angeht, da ist nur durchgedrungen, ja, man hat darüber geredet, aber auch das ist nicht neu. Es hat ja auch ein chinesisches russischen Friedensplan gegeben, sehr weit an russische Vorstellungen angelehnt. Und es wird noch etwas geben, eine Abschlusserklärung, in der irgendeine Formulierung zur Ukraine auftauchen soll. Aber die dürfte doch einigermaßen schwach sein. BRICS ist nicht das Bündnis, ganz offensichtlich, das wirklich dazu beitragen kann, den Krieg in der Ukraine schneller zu beenden oder Russland dazu zu drängen, das schneller zu beenden. In der Tat musste man drüber reden, aber ja, das dürfte es erstmal gewesen sein. Heute sollen wieder schöne Bilder um die Welt gehen von Putin, dem Staatenlenker und den anderen Gästen hier in Kasan.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Im russischen Kasan, da treffen sich gerade die hochrangigen Vertreter der BRICS-Staaten, ein Zusammenschluss mehrerer Länder, die ein wirtschaftliches Gegengewicht zu einer westlichen Dominanz bilden wollen. Mehr dazu jetzt von Riccardo Mastrocola.
BRICS kann man sich eigentlich leicht merken. Einerseits soll die Abkürzung an das englische Wort erinnern für Baustein, gleichzeitig sind es die Anfangsbuchstaben der Gründerstaaten, wobei zunächst nur 4 dabei waren: Brasilien, Russland, Indien und China. BRIC eben. Diese informelle Staatengruppe hat sich 2006 gegründet, als geo- und wirtschaftspolitisches Gegengewicht zum Westen. 2010 kam dann Südafrika dazu und aus BRIC wurde BRICS. Die BRICS-Staaten wollen ihre Rolle in der Weltwirtschaft stärken und dabei zum Beispiel den Einfluss der globalen Leitwährung US-Dollar einschränken. BRICS wollen sich mehr Einfluss sichern. Wirtschaftlich gesehen haben sie den auch längst. Schließlich leben über 40% der Weltbevölkerung in den BRICS-Staaten und sie machen über 25% der Weltwirtschaft aus. Größter Player ist und bleibt China, und China versucht den Einfluss auch weiter zu stärken, was den anderen nicht unbedingt gefällt. Gleichzeitig ist China aber der wichtigste Handelspartner für alle anderen. Wie attraktiv das Konstrukt offenbar auch für andere Länder ist, das zeigen die Neuzugänge. Denn seit Anfang 2024 sind 4 weitere Staaten hinzugestoßen, und zwar Ägypten und Äthiopien, außerdem die Vereinigten Arabischen Emirate und der Iran. Saudi-Arabien und Argentinien stehen kurz davor und weitere Staaten wollen rein in den Club. Auf der Liste steht neben Nordkorea interessanterweise auch die Türkei. Mittlerweile wird die Staatengruppe auch BRICS Plus genannt.
Die BRICS-Staatengemeinschaft also wächst, wird größer und sogar ein NATO-Mitglied, wir haben es gerade von Riccardo Mastrocola gehört, nämlich die Türkei möchte Mitglied werden dort. Was entwickelt sich da gerade mit diesen BRICS-Staaten? Darüber habe ich mit Dr. Stefan Kroll gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler beim Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit BRICS. Die BRICS-Staaten, so habe ich ihn gefragt, die wollen ein wirtschaftliches Gegengewicht zu den westlichen Industrienationen aufbauen. Ist dieser Staatenbund mittel- oder langfristig eine ernstzunehmende Konkurrenz für den Westen und schon etablierte Gruppierungen wie etwa die G7?
Auf jeden Fall ernst zu nehmen, und im Moment sind wir auch in einer Debatte, die stark nach Konkurrenz klingt, und auch die BRICS wollen ja ein Gegengewicht sein oder verstehen sich auch in gewisser Weise als Gegenallianz, zumindest einzelne Staaten. Aber aus welcher Sicht werden wir natürlich gut beraten, nicht in dieses Diskussionsmuster einzusteigen, sondern weiter zu suchen, wo sind denn die Verbindungen, weil was wir, glaube ich, global nicht gebrauchen können, ist so eine Bildung von Blöcken des Nordens und des Südens-Ostens sozusagen. Das würde uns nicht weiterbringen.
Das heißt, die Strategie des Westens gegenüber BRICS sollte welche sein? Eher kooperieren als abgrenzen?
Unbedingt. In den Fragen, wo es notwendig ist, Handel, Klimaveränderung, also die Dinge, die uns gemeinsam herausfordern und bedrohen, da sollten wir zusammenarbeiten. Und ansetzen sollte auch möglich sein, weil es ist vor allem Russland, das eine antiwestliche Strategie in den BRICS fährt. Länder wie Brasilien, Indien sehen das schon ganz anders. Und das sollten Ansatzpunkte von europäischer, westlicher Außenpolitik sein.
Einige dieser Staaten im BRICS-Format, die gehören ja auch zum G20-Bund, wie etwa Indien oder China. Warum macht es für diese und andere Länder denn durchaus einen Sinn, sich in beiden Bündnissen, wenn man sie so nennen will, zu bewegen?
Also Kernmotiv der BRICS ist es eben, ein Gegengewicht zu einer Weltordnung zu bilden, die als westlich dominiert wahrgenommen wird. Und da haben diese Länder auch einen Punkt. Also die globalen Institutionen, die wir haben, Weltbank, IWF, Vereinte Nationen, vielleicht die Vereinten Nationen am wenigsten, die haben eben in ihrer Geschichte, in ihrer Genese genau diese Kritikpunkte, dass sie da westlich dominiert sind. Und insofern macht es Sinn, zusätzlich zu der gemeinsamen Zusammenarbeit in zum Beispiel den G20 eben hier auch nochmal ein eigenes Format zu bilden. Aber genau darum muss es eben gehen, diese Kluft zu überbrücken und da zu einer besseren Kooperation zu kommen.
Es gibt ja die Idee der BRICS-Staaten, sich unabhängiger zu machen, auch vom Dollar als dieser Weltleitwährung. Wie realistisch könnte das sein? Welche Motive könnten dahinter stehen?
Ein Motiv ist ganz sicher, hier den Welthandel in einer Art und Weise zu reformieren, dass er unabhängiger von einer westlichen Dominanz tatsächlich ist. Aber es gibt ein dahinterliegendes Motiv, vor allem Russlands, nämlich einen Weg zu finden, die westlichen Sanktionen zu umgehen. Und so muss dieses Thema, glaube ich, auch diskutiert und kommentiert werden. Und das ist eine Strategie Russlands, einerseits durch den Gipfel zu symbolisieren, sie sind nicht global isoliert, und andererseits durch dieses konkrete Thema eben das Thema der Sanktionen anzugehen. Und dem muss natürlich auch entgegengetreten werden.
Die BRICS-Staaten sind ja ein Verbund von Ländern mit unterschiedlichsten Regierungs- und Wirtschaftsformen, haben zum Teil sehr eigene Interessen. Russland, Sie haben es gerade angedeutet, da geht es um Wirtschaftssanktionen, die umgangen werden sollen. China will dem Westen, vor allem den Vereinigten Staaten, Paroli bieten. Indien will eigentlich mit Osten und Westen gleichermaßen Geschäfte machen. Gibt es eben diesen Kit, diese gemeinsame Idee, eine westliche Dominanz vielleicht zu brechen oder doch zurückzudrängen, dass dieser Kit wirklich ausreicht, diesen Bund zusammenzuhalten, trotz dieser divergierenden Interessen auf anderen Gebieten?
Ich glaube nicht, dass diese Idee ausreicht. Noch dazu, die BRICS sind ja seit diesem Jahr auch die BRICS Plus. Also wir haben vier weitere Staaten, die hinzugekommen sind. Ägypten, Äthiopien, Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate. Und die Heterogenität ist tatsächlich sehr, sehr groß. Und ich glaube, ein rein gegen den westlichen gerichtetes Narrativ, eine rein solche Idee kann nicht ausreichen, eine solche Kooperation langfristig zu bestimmen. Da muss mehr dazukommen an gemeinsamen Themen, und die sind eben aktuell nicht erkennbar.
Welche Punkte könnten denn zu ein Problem werden für die BRICS-Staaten? Wo sehen Sie Fliehkräfte?
Ja, es gibt Konflikte zwischen wichtigen BRICS-Staaten, die nicht gelöst sind, China, Indien, oder die zumindest im Moment auf einem Wege der Lösung sind. Aber das war in der Vergangenheit ein großes Problem, dass hier keine Einigkeit bestand. Es gibt zwar nun das Signal, dass Russland hier als normaler Akteur in den BRICS, als Akteur in den internationalen Beziehungen auftaucht, aber auch dennoch unterschiedliche Lesarten des Konflikts, in dem Russland involviert ist und wie vielleicht damit umzugehen ist. Also hier ist einfach bei sehr vielen wichtigen und zentralen Fragen keine große Einigkeiten. Das ist einfach ein Problem dieser Kooperation.
Könnte diese Kooperation dann vielleicht aber auch ein Forum sein, in dem man solche Konflikte wie zwischen Indien und China besser lösen könnte als bisher?
Es könnte ein Forum sein. Die BRICS sind auch zweimal aus ökonomischen Motiven mitgegründet worden, aber es sind auch weitere Themen wie Sicherheit, wie Nachhaltigkeit, wie auch Informationssicherheit, künstliche Intelligenz, die da eine Rolle spielen. Also es wäre ein großes Potenzial, auch für die BRICS hier ein Forum zu bilden. Ob es wirklich ein Konfliktlösungsforum sein kann, ist eine spannende Frage, weil eigentlich so kontroverse Fragen im Bereich der Sicherheit die BRICS dann letztendlich doch wieder auslagern. Das einzige Sicherheitsthema, was sie über den langen Zeitraum der Summit seit 2009 immer wieder behandeln, ist Bedrohung durch Terrorismus. Das ist eine Einigkeit, aber andere Sicherheitsfragen landen dann doch eher bei Formelkompromissen in den Dokumenten.
Die Türkei würde gerne den BRICS beitreten, sind doch vertreten jetzt bei diesem Treffen in Kasan. Was könnten die Motive Erdogans sein, hier auch stärker auftreten zu können innerhalb der NATO gegenüber der Europäischen Union?
Ich glaube, dass es innerhalb der NATO eher schadet, hier der Schritt der Türkei. Es ist auch hier die Frage, wie realistisch ist das gerade? Es zeichnet sich gerade nicht ab, dass wie im vergangenen Jahr die BRICS sich jetzt schon weiter vergrößern. Es ist ja auch eine Reihe weiterer Staaten, die jetzt bei dem Gipfel mit dabei sind. Ich würde es auch nicht als reine Provokation sehen. Also die Türkei versucht in unterschiedliche Richtungen eben Verbindungen aufrechtzuerhalten. Das ist manchmal außenpolitisch auch eine große Chance, die auch westliche Bündnisse nutzen sollten. Jetzt hier konkret diese Beteiligung an den Gipfeln, ich würde ihn eher problematisch sehen, eben weil es ist ein Gipfel in Russland. Russland nutzt den für sich, um eine bestimmte Botschaft zu senden, und die Türkei hilft dabei, und das halte ich für einen Fehler im Moment.
Also wenn wir einen Strich drunter machen, eine Bilanz ziehen, BRICS sind ein Faktum auf der internationalen Bühne. Der Westen sollte das nicht ignorieren, sondern versuchen, hier einen Weg zu finden des Umgangs, des kooperativen Umgangs.
Ganz unbedingt. Die BRICS repräsentieren die Hälfte der Weltbevölkerung. Wichtige Wirtschaftsmächte sind hier auch mit dabei. Also es ist ein ganz großer Faktor. Die BRICS haben auch wichtige Punkte, die sie in die Gestaltung der Weltordnung mit einbringen können. Also Dialog muss auf jeden Fall das Ziel sein.
Die Staatengruppe der BRICS versteht sich ja durchaus als Gegengewicht zu den USA und auch der Europäischen Union. Südafrika, der Gipfelgastgeber im vergangenen Jahr, verspricht von seiner Mitgliedschaft sich mehr politisches Gewicht weltweit und bessere Handelsbeziehungen. Haben sich diese Hoffnungen denn bisher erfüllt? Sind die demokratischen Länder Südafrika, Indien und Brasilien auf Augenhöhe oder wird BRICS doch nicht zunehmend von Russland und China dominiert und für seine Zwecke instrumentalisiert?
We see the BRICS partnership as a catalyst for global growth and development and response to the needs of all nations.
Wir sehen dieses Bündnis als Impulsgeber für globales Wachstum und als Antwort auf die Bedürfnisse aller Nationen. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa, der Gastgeber beim BRICS-Gipfel in Johannesburg vor einem Jahr. Wirtschaftswachstum, nachhaltige Entwicklung und eine internationale Zusammenarbeit, bei der alle gleichberechtigt sind und keiner die anderen gängeln will, das waren damals die Themen und das sind sie auch heute noch, jedenfalls aus südafrikanischer Perspektive.
Die Vorstellung einer multipolaren Welt, die nicht von einer einzigen Supermacht dominiert wird, hat für ein Land wie Südafrika eine große Anziehungskraft, weil das perfekt zu unseren außenpolitischen Zielen passt.
Neatly with our foreign policy priorities.
Gustavo de Carvalho vom Institut für internationale Beziehungen an der Universität von Johannesburg. Er glaubt, dass es beim Gipfel im russischen Kasan noch um zwei andere Themen gehen wird. Erstens dürfte Gastgeber Russland versuchen, seine Ideen für ein neues weltweites Zahlungssystem voranzutreiben, damit Moskau die Finanzsanktionen der USA und der Europäischen Union umschiffen und mit den BRICS-Staaten Geschäfte machen kann, ohne dass deren Banken von Strafmaßnahmen bedroht sind. Und zweitens wird eine Diskussion über die nächste mögliche Erweiterung des Clubs erwartet. Venezuela, Kuba und Belarus gehören zum Kandidatenkreis. Alles andere als Musterdemokratien, für Südafrika aber kein Problem, glaubt der Außenpolitik-Experte.
Das wird hier sehr pragmatisch gesehen. Für Südafrika ist es wahrscheinlich wichtiger, die Stimme des globalen Südens zu stärken, als sich Sorgen über das politische System dieser Länder zu machen.
Vor 14 Jahren ist Südafrika dem Staatenbund beigetreten, auch in der Hoffnung auf engere Handelsbeziehungen mit den anderen BRICS-Ländern. Allerdings hat sich diese Hoffnung höchstens teilweise erfüllt, sagt Gustavo de Carvalho vom Institut für internationale Beziehungen und verweist auf die Statistik. Danach sind die mit weitem Abstand wichtigsten Geschäftspartner, nämlich neben China, nach wie vor die Europäische Union und die USA.
If we look at the trade figures, we can't say that BRICS has dramatically overtaken other trading partners.
Profitiert hat Südafrika dagegen schon von der BRICS-Entwicklungsbank. Das Institut ist zwar deutlich kleiner als der Internationale Währungsfonds oder die Weltbank, finanziert aber inzwischen mehr als 100 Projekte in den Mitgliedstaaten. Gerade erst ist ein Milliardenkredit nach Südafrika geflossen. Das Geld soll in die Wasserinfrastruktur investiert werden und dabei helfen, die aktuelle Versorgungskrise, etwa in der Hafenstadt Durban oder der Millionenmetropole Johannesburg, zu entschärfen. Das zeigt, wie wichtig die Mitgliedschaft im BRICS-Bündnis ist, sagt der südafrikanische Außenminister Robert Lamola.
Die BRICS-Bank ist sehr hilfreich. Wir sehen diesen Staatenbund als Möglichkeit, die Entwicklung in unserem Land zu finanzieren. Es ist eine sehr bedeutende Plattform und wir werden weiter dabei mitmachen.
Stefan Überbach berichtete, unser Südafrika-Korrespondent. Südafrika, Teil der BRICS-Staaten. Das Thema heute Morgen, wirtschaftliche Supermacht oder Gefahr für den Westen. BRICS-Staaten auf dem Vormarsch.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.